Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert, mitten in den Sommerferien. Mein Name ist Richard Schäfer und ich habe die folgenden Themen für die Sendung aufbereitet. Schlichtungsverhandlungen in den Tarifauseinandersetzungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Was hat das zu bedeuten? Aktivitäten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für die Thüringer Bildung und Diskussionen im Bildungsbereich, zum Beispiel über Schulstudien. Zur Beantwortung spezieller Fragen stehen mir einige kompetente Gesprächspartner zur Verfügung. Die Gespräche mit Ihnen habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Arbeiten bei starkem Lärm, Lastenheben und häufiger Kontakt mit Krankheitserregern. Die Tätigkeit von Erzieherinnen und Erziehern ist vielfach körperlich belastend. Mit dieser Einstellung gingen die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten in der Bundesrepublik in die Tarifauseinandersetzungen, begleitet von massiven Streiks bundesweit. Inzwischen sind die Tarifverhandlungen in die Schlichtungsphase geraten. Eine erste Bewertung der Schlichtungsempfehlung für den Sozial- und Erziehungsdienst durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht so aus. Eine echte Aufwertung des gesamten Berufsfeldes im Sozial- und Erziehungsdienst ist noch nicht erreicht. Sie bleibt weiter ein zentrales gesellschaftliches und tarifpolitisches Ziel. Das Ergebnis des Schlichterspruchs ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für alle Beschäftigtengruppen sind in der Schlichtungsempfehlung Verbesserungen erreicht worden. GEW-Verhandlungsführer Andreas Gerke bewertete positiv, dass die bessere Eingruppierung von Erzieherinnen nicht mehr, wie zuvor von den Arbeitgebern gefordert, an zusätzliche Fortbildungen geknüpft sein soll. Was tut sich nun für die Beschäftigten? Was tun die Arbeitgeber in der Zeit der Schlichtung? Diese und andere Fragen stelle ich jetzt an Petra Rechenbach von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen. Ich begrüße jetzt am Telefon Petra Rechenbach von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Hallo. Was gibt es denn Neues in Sachen Tarifauseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst? Die Beschäftigten und die Arbeitgeberseite sind ja in der Schlichtung. Was heißt das jetzt für die Arbeitnehmerseite?
Also für die Arbeitnehmerseite heißt es erstmal, dass erstmal Ruhe eingekehrt ist, weil keine Streiks mehr stattfinden. Das ist erstmal wichtig zu wissen, weil solange wie geschlichtet wird, gibt es keine Streiks. So, und die Schlichter und die Schlichterkommission, die hat dort einen Vorschlag unterbreitet, der jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen, die es betrifft, diskutiert werden muss.
Wie wird von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft diese Diskussion geführt?
Es war ja im Vorfeld so, und da haben wir uns auch schon öfter darüber unterhalten, dass es bestimmte Forderungen der Gewerkschaften gab. Ich sag mal, diese pauschale 10% mehr Geld, durch Aufwertung des sozialen Erziehungsdienstes. Das ist mal so ganz pauschal. Und in diesen Forderungen der Gewerkschaft waren noch viele, viele Dinge mit auf der Tagesordnung, die da verhandelt werden sollten. Und da hat man ja 8 Runden gebraucht zu der Verhandlung und es wurde das Angebot dann wieder, was vom Arbeitgeber kam, was die Gewerkschaft nicht befriedigt hat. Da ist ja die GEW mit Verdi gemeinsam in der Diskussion, hat das nicht befriedigt. Und deshalb haben wir ja gestreikt, um ein besseres Ergebnis zu erstreiken. So, und letztendlich hat man dann nach dem Ende der Streiks, hat man sich geeinigt in den Gewerkschaften, dass man eine Schlichtung einberuft.
So, nun heißt es aus den Reihen der GEW, aus der Bundeszeitung zum Beispiel, dass eine echte Aufwertung des gesamten Sozial- und Erziehungsberufsfeldes noch nicht erreicht ist. Es bleibt weiter ein zentrales gesellschaftliches und tarifpolitisches Ziel. Daraus ist zu entnehmen, dass die Gewerkschaften mit dem, was die Schlichter vorschlagen, noch nicht so ganz einverstanden sind.
Ja, genau so kann man das sehen. Es ist so, dass man nur positiv jetzt herausnehmen kann aus der ganzen Diskussion, dass überhaupt ein Angebot von der Arbeitgeberseite vorliegt, worüber man diskutieren kann. Das war ja bisher nicht so. Die Arbeitgeber waren ja nicht bereit, überhaupt eine Aufwertung des sozialen Erziehungsdienstes vorzunehmen.
Jetzt haben die Mitglieder bis zum 30. Juli Zeit, sich mit diesem Ergebnis auseinanderzusetzen.
Richtig.
Habt ihr da die Mitglieder befragt? Wie läuft das ab?
Das ist also, auf der einen Seite haben wir natürlich erstmal gesagt, wir wollen das, was die Arbeitgeber vorgeschlagen haben, diskutieren. Das haben wir zum Teil richtig mit Veranstaltungen vor Ort und mit den Kollegen so peu à peu, Auge in Auge diskutiert. Und haben dann auf der anderen Seite noch gleichzeitig die schriftliche Mitgliederbefragung eingeleitet, die da dann lautet, GEW Mitgliederbefragung zur Einigungsempfehlung für den kommunalen sozialen Erziehungsdienst.
Also zur Einigungsempfehlung, das genau. Heißt also, ihr empfehlt quasi die Annahme des Schlichterspruchs?
Nein, das empfehlen wir nicht. Wir haben bloß einen Brief an unsere Mitglieder, die es betrifft, geschrieben, dass es hier eine Einigungsempfehlung gibt mit wichtigen Punkten, die da jetzt auch vom Arbeitgeber ja mit vorgelegt wurden, neue Tabellenwerte für die Erzieherin, eine teilweise bessere Eingruppierung, Eingruppierungskriterien, auch bessere Eingruppierung für Kita-Leiterin, einige Dinge, die im Sozialarbeiterdienst und für Sozialpädagoginnen verbessert werden sollen oder anders gestaltet werden sollen, auch einige Dinge, die jetzt in den für Kinderpflegerinnen, Heilerziehungspflegerinnen und so weiter mit auf dem Tisch liegen. Und da werden unsere Mitglieder befragt. Bist du damit, wirst du aufgerufen, dass du einem Tarifabschluss unter den genannten Bedingungen, die werden ganz konkret nochmal allen Mitgliedern mitgeteilt, ob du da zustimmst, ist da ein Kästchen, wo ich mein Kreuz machen kann. Und auf der anderen Seite ist noch ein Kästchen, wo ich ankreuzen kann, ich lehne einen Abschluss auf dieser Grundlage ab und bin bereit für ein besseres Ergebnis unbefristet zu streiken. Das heißt, es ist noch nichts entschieden.
Das heißt aber, die Gewerkschaften haben dann ein klares Ergebnis, ein Votum, ja. Entweder weiter zu verhandeln oder ein Votum dafür, wieder in Arbeitskämpfe zu gehen.
Richtig.
Das würde dann so am 1., 2. August würde das Ergebnis sicherlich feststehen.
Ich denke mal, also die Befragung muss bis zum 13. August, muss das alles veröffentlicht werden, denn da ist die nächste Verhandlungsrunde. Ich denke, Anfang August werden wir wissen, wie unsere Kolleginnen abgestimmt haben.
Und natürlich werden wir hier in Aus der Schule geplaudert über diese Ergebnisse und auch über die Weiterführung der Tarifauseinandersetzungen aktiv berichten. Aus der Schule geplaudert.
Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de.
Wenn Sie, liebe Hörer, die Kultusminister wollen die Nutzbarkeit. Die Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland wollen die Nutzbarkeit von Schulstudien verbessern. PISA, IGLU, DESI und VERA haben in den vergangenen Jahren massenhaft Datenmaterial produziert, aber nicht viel verändert. Die Kultusminister ordnen jetzt mit einer Gesamtstrategie ihre verschiedenen Schulleistungstests neu. Die GEW kritisiert, dass inklusive Bildung weiterhin nicht zum Qualitätsmaßstab gemacht werde. Seit Juni liegt von der Kultusministerkonferenz eine überarbeitete Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring vor. Darin greift die KMK kritische Fragen auf, die sich nach zahlreichen Leistungstests ergeben haben, mit denen Schulen seit dem miserablen deutschen Abschneiden bei ersten internationalen Vergleichen regelmäßig überrollt werden. Die Bildungsforschung soll künftig nicht mehr nur eine deskriptive Diagnose der Qualität des deutschen Bildungswesens liefern, sondern Entwicklungen erklären und deutlich konkretere Hinweise geben, wie die festgestellten Probleme gelöst werden könnten. Mit dieser Aussage leiten die Kultusminister bei ihrer Teststrategie und den vielen Auftragsstudien einen Paradigmenwechsel ein. Der Bedarf an Wissen, die Ursachen für unbefriedigende Ergebnisse zu klären, sei immer noch nicht hinreichend gedeckt, stellt die KMK fest. In einem gemeinsamen Manifest hatten bereits 2014 die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Grundschulverband und der Verband Bildung und Erziehung geäußert, Schule müsse Lern- und Lebensort sein und dürfe nicht nur der Leistungsmessung dienen. In ihrem gemeinsamen Manifest fordern die Bildungsgewerkschaften und Verbände in Bezug auf die Tests ein Umdenken und Umsteuern. Schulen seien zwar auf Anstöße von außen angewiesen, der Fremdblick sei wichtig, um die Binnensicht zu ergänzen, er sei ihr aber nicht überlegen. Schulen sollten als aktive Partner in die extreme Evaluation einbezogen und in ihrer Evaluationskompetenz gestärkt werden. Tests könnten dabei das persönliche Urteil ergänzen, nicht ersetzen. Wichtiger als die technische Perfektionierung von Messmethoden sei ihr Ertrag für Schulentwicklung und individuelle Förderung. Immer neue Bestandsaufnahmen bekannter Schwächen seien sinnlos, wenn es an Mitteln zu deren Überwindung fehle. Die ausfordert Weiterbildung des pädagogischen und des Leitungspersonals müsse als der Schlüssel für die Schul-, Unterrichts- und Qualitätsentwicklung anerkannt und entsprechend gefördert werden.
Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Das Bildungs- und Förderungswerk der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im DGB hat im Jahr 1986 den Heinrich-Wolgast-Preis gestiftet, um die Darstellung der Arbeitswelt in der Kinder- und Jugendliteratur zu fördern. Dieser Preis wird alle 2 Jahre verliehen, 2015 zum 12. Mal. Ausgezeichnet wird veröffentlichte Kinder- und Jugendliteratur in allen medialen Formen, die sich in beispielhafter Weise mit Erscheinungen und Problemen der Arbeitswelt befasst. Wer war dieser Heinrich Wolgast? Heinrich Wolgast wurde 1860 als Sohn eines Dorfschmieds in Jersbeck nördlich von Hamburg geboren. Nach dem Besuch des Lehrerseminars in Segeberg legte er 1882 in Hamburg seine Lehrerprüfungen ab. Danach arbeitete er bis zu seinem Tode im Jahr 1920 als Volksschullehrer, Hauptlehrer und Rektor an verschiedenen Hamburger Schulen. Schon bald nach dem Antritt seines Schuldienstes engagierte er sich im Verein Hamburgischer Volksschullehrer und beteiligte sich aktiv an der inhaltlichen Diskussion pädagogischer Fragen. Als langjähriges Mitglied des Ausschusses der Hamburger Schulsynode wurde er schulreformerisch tätig. Der Sozialdemokratie nahestehend wurde Heinrich Wolgast als Literaturpädagoge bekannt. Er kritisierte eine spezifische Jugendliteratur, die als triviale Massenliteratur allein das Unterhaltungsbedürfnis befriedigt und forderte eine künstlerische Erziehung der Jugend durch ästhetisch anspruchsvolle Literatur. 1888 wurde Wolgast zum Mitbegründer des Jugendschriftenausschusses des Vereins Hamburgischer Volksschullehrer. Als Mitbegründer der Vereinigten Deutschen Prüfungsausschüsse für Jugendschriften fungierte er von 1896 bis 1912 als Schriftleiter der Zeitschrift Jugendschriften Warte. In dieser Funktion löste er die Schundliteraturdebatte aus und wirkte prägend auf die Jugendschriftenbewegung. Sein Andenken will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit der Vergabe des Wolgast-Preises ehren. Für die Preisverleihung in diesem Jahr ist Thüringen verantwortlich und ich frage deshalb nochmal nach bei Petra Rechenbach von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Also wir haben uns geeinigt und mit den Kollegen, die das von der Arbeitsgruppe machen, von der Arbeitsgemeinschaft Jugend, Literatur und Medien, bei der GEW, da gibt es ja wirklich eine Jury und da gibt es Kollegen, die ganz engagiert sind. Wir haben erstmal alles organisiert, dass wir im Rahmen der Herbstlese hier in Erfurt dazu einen würdigen Rahmen gefunden haben, diesen Wolgast-Preis zu verleihen. Und es wird am 26. September sein im Haus Dacherröden. Und das freut uns sehr, weil das passt auch gut. Und das machen wir auch öffentlich, das wird auch eine gute Umrahmung geben und die GEW unterstützt das. Und jetzt ist die Jury dabei, die eingereichten Produkte, Bücher, Zeichnungen und was so alles auf dem Tisch liegt, zu begutachten, zu beurteilen und dann die Preisträger auszuwählen oder den Preisträger oder die Preisträgerin.
Also da ist noch nichts bekannt, wie viel da vorliegen und was da passiert. Also das bleibt ganz spannend bis zum September.
Richtig, richtig, richtig. Mhm.
Okay, vielen Dank erstmal für diese Informationen.
Aus der Schule geplaudert.
Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen Tipp benötigen für den Sommer, vielleicht für eine Wanderung, dann empfehle ich Ihnen, mal auf die Spuren der Via Regia zu gehen, der Hohen- oder Königsstraße, wie sie auch genannt wird, die mitten durch Thüringen führt und West- und Osteuropa als Kulturstraße miteinander verbindet. Für erste Informationen zu dieser Straße möge ein Straßenschild genügen, das in Erfurt in der Marktstraße gleich zu Beginn zu sehen ist und den Verlauf dieser Straße kartenmäßig skizziert. Um Ihnen das Interesse an dieser Straße schmackhaft zu machen, habe ich einen Weimarer Bauhistoriker aufgesucht, Thorsten Lieberenz. Er hat vor einigen Jahren eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema eine mittelalterliche Handelsstraße und die Möglichkeiten ihrer Aneignung. Und er hat darin besonders erforscht den Verlauf der Via Regia von Erfurt in Richtung Weimar.
Herr Lieberenz, Sie haben vor einigen Jahren schon mal eine Arbeit zur Via Regia geschrieben. Was war da konkret der Forschungsinhalt?
Der Forschungsinhalt bestand darin, einfach mal in die Archive zu gehen und zu schauen, was gibt es für historische Quellen und Quellengattungen, die uns heute noch Auskunft geben über den genauen Verlauf der Straße. Und zum Zweiten dann zu schauen, was ist von den Infrastruktureinrichtungen und möglicherweise von den historischen Verläufen im Gelände noch vorhanden, das mal zu sammeln für einen ganz konkreten Abschnitt. Da haben wir damals den Abschnitt ausgewählt von Erfurt bis Buttelstedt. Das entspricht genau einem Tagesmarsch, also 24 Kilometer. Also die Objekte vor Ort zu suchen. Die Gebäude vor Ort aufzusuchen, die Streckenverläufe ausfindig zu machen, die zu fotografieren, zu dokumentieren. Und ein zweiter Teil der Arbeit bestand schon damals darin, 1995 ein touristisches Konzept zu entwickeln, um die einfach über Jahrhunderte, 200 Jahre jetzt vergessene Via Regia wieder in das Bewusstsein zurückzuholen und vor allen Dingen auch den Leuten vor Ort erstmal zu vermitteln, wo sie eigentlich wohnen.
Wie ist denn die Quellenlage einzuschätzen in Thüringen, speziell zur Via Regia?
Da die Straße so eine überregionale Bedeutung hat und eine Menge Rechtsdinge auf einer Straße zu regeln sind, haben wir einfach sehr viele Quellen. Und die schönsten Quellen sind nach wie vor die historischen Flurkarten aus dem 19. Jahrhundert. Die sind zwar erst in unserer Region zwischen 1820 und 1870 angefertigt worden, enthalten aber interessanterweise noch sehr detailliert Angaben zum historischen Straßenverlauf, weil einfach die Parzelle als Eigentumsgrundstück, selbst wenn sie nicht mehr genutzt ist, in längst überflügten Feldfluren noch erhalten ist. Und wir finden in den dazugehörigen Flurnamen eine ganze Menge Namen, die auf die jüngere Bedeutung der Via Regia zurückgehen. Und das ist die aus der napoleonischen Zeit, als Heerstraße, als Militärstraße. Sie heißt aber in einigen Bereichen auch noch die Große Straße, die Landesstraße. Und das deutet alles darauf hin, dass es eine Straße war, die vom Recht nicht zu den in der früheren Geschichte nicht zu den einzelnen Orten gehört. Heute ist sie ja meistenteils nur noch eine untergeordnete Ortsstraße, sondern dass es ein überregionales Recht gab, also dass es des Königs Straße war.
Also es gibt die Erfurter Geleitstafel, die da festlegte, wer also von Erfurt nach Naumburg, der muss die Hohe- oder Königsstraße über Eckersberger nehmen und kriegt dann also auch Geleitschutz. Sie haben sicherlich ähnliche Quellen ausgewertet. Was war denn für Sie neu? Was war denn für Sie das Forschungsergebnis, wo Sie vielleicht nicht mit gerechnet hatten?
Das, was mich privat überrascht hat, das war natürlich schon lange bekannt, ist, dass die Straße letztlich eine Abfolge von Märkten ist. Also wenn man die Straße in der Stadt Erfurt verfolgt, ist die Straße einfach nur eine Abfolge von einzelnen Märkten. Es gab in der Stadt Erfurt das Stapelrecht, dass die Fernhandelsreisenden beauftragte, 3 Tage die Waren anzubieten. Das gab es übrigens auch bei Flüssen. In der Flößerei gab es ein ähnliches Recht, damit auch die Orte vor Ort sozusagen Anteil haben an dem überregionalen Handel. Und das war das eine, also diese Abfolge von Märkten, die letztlich die Straße bildeten. Und das Zweite, was ich sehr überraschend fand, ist, wie viele Quellen noch auf den Dörfern vorhanden sind. Also insbesondere haben wir herausgefunden, dass es sozusagen alle 25 Kilometer im Durchschnitt, was einem Tagesmarsch entspricht, eine überregionale, wichtige Siedlung gab, die zum Beispiel wie im Fallen von Ollendorf, ist die halbe Tagesetappe von Erfurt, sogar eine Jakobuskirche hat, also typisches Patrozinium für eine Handelsstraße. Und dann haben wir in diesen übergeordneten Orten in der Regel auch nicht nur Dorfgasthöfe, sondern richtige Umspannschenken, die auch in der Siedlung nicht zum Ort gehören, sondern am Rand von der Siedlung liegen. Dann haben wir in mehreren Orten Schmieden, die außerhalb der Siedlung am Verlauf der Straße liegen. Wir haben die dazugehörigen Backhäuser und wir haben auch die Ortsbefestigungen. Und dort ist uns aufgefallen, dass die Straße niemals durch den Ort ging. Also während sie in den großen Städten ja immer durch den Ort lief, dann in dem frühen Verlauf sozusagen fast dem Verlauf der heutigen Autobahn folgte, so auf halber Höhenlinie, und viele Städte wie zum Beispiel Weimar oder Buttstedt oder Bad Sulza, Apolda nicht direkt tangierte, so lief sie auch an den Dörfern in der Regel seitlich vorbei. Und wenn Sie sich überlegen, dass dort in Hochzeiten sehr viele große Pferdewagen mit Kutschen unterwegs waren und die alle abgestiegen sind in dem Ort, brauchten die einen sehr großen Platz, um ihre Wagen abzustellen. Und diese Flächen sind in den Karten tatsächlich noch als große Dorfanger, zum Beispiel in Ollendorf und Kersbleben, verzeichnet. Und historische Quellen geben dort auch Auskunft darüber, dass dort dann Riesenmengen Kutschen standen. Also das sind sozusagen die Parkplätze der Via Regia gewesen.
Ist ja toll, ist auch für mich neu. Ist denn das den Dörfern auch so bekannt, dass die Straße da vorbeiging und dass diese einzelnen Gehöfte oder die Schmieden oder Gaststätte so eine Bedeutung für diese Straße hatten?
Es gibt in sehr vielen Orten rührige Ortschronisten, mit deren Hilfe ich dann auch alte Dokumente bekommen habe, die das auch wissen. Also das ist jetzt so bedeutsam für eine Ortsgeschichte, dass das in den meisten Fällen, zumindest in den Orten, wo es zum Beispiel eine Geleitburg gibt oder die Umspannschenken gibt, auch ein Bewusstsein der Ortschronisten zumindest ist. Die meisten Einwohner, hatte ich den Eindruck, wissen das nicht wirklich. Aber da hat sich in den letzten Jahren, seit 1995, denke ich, auch eine Menge geändert.
Herr Liebreitz, wie schätzen Sie das ein? Man kann ja nun nicht die Hohe Königstraße oder die Via Regia wieder so beleben, wie sie einstmals gewesen ist. Da gibt es ja sicherlich Grenzen, aber es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, da noch mehr zu tun. Welche sehen Sie da?
Also die Art, sich fortzubewegen, hat sich irgendwie grundsätzlich geändert. Wir sehen heute eine Reise in der Regel nur in dem Zeitabschnitt zwischen dem, wo wir losfahren und ankommen. Also die Annäherung an das Ziel, das Erleben der Landschaft ringsherum, passiert im Auto ja nur statt, wenn ich anhalte oder im Stau stehe. Und das war auf der Via Regia völlig anders. Das Reisen selber war das Ereignis. Und das Ankommen war in Gottes Gnade. Und das ein Stück wieder zurückzuholen, bedeutet, dass man sich die Straße am besten per Fuß oder mit dem Fahrrad erschließt. Also mit dem Auto dort einzelne Orte anzufahren, ist sicherlich das, was die Mehrheit erstmal machen wird. Aber um ein richtiges Empfinden und Erleben und auch eine Beziehung zu den Menschen zu bekommen, die dort vor Ort wohnen, in Gespräche kommen, mal in der Pension schlafen, das sozusagen nutzen als Anlass, um die Kulturlandschaft zu erleben, das bedingt, dass ich mich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewege. Und da gibt es in allen Dörfern inzwischen schöne Strecken, die man fahren kann. Zumindest für den Abschnitt, den ich untersucht habe, von Erfurt Richtung Naumburg. Und es ist ein wunderschönes Erlebnis, das ich nur jedem empfehlen kann.
Das war aus der Schule geplaudert für den Monat Juli. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 16. Juli 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer.